D-Radio Wissen. Update.
7 Tage ist es her seit den Anschlägen von Paris und immer noch kommt die Welt nicht zur Ruhe. Das Update heute mit Maike Rosenplanter.
Update.
Eine Woche nach dem Attentaten von Paris haben sich heute die EU-Innen- und Justizminister zusammengesetzt. Sie haben sich auf eine dauerhafte, schärfere Kontrolle der Grenzen in Europa geeinigt, sagte der französische Innenminister Bernard Cazeneuve.
Wir haben die EU-Kommission aufgefordert, bis zum Jahresende entsprechende Änderungsvorschläge an den Schengen-Regeln vorzulegen, um verpflichtende, systematische Kontrollen an allen EU-Außengrenzen zu ermöglichen. Und zwar für alle, die in den Schengen-Raum einreisen.
Das bedeutet, dass auch EU-Bürger künftig stärker kontrolliert werden können, wenn sie aus einem Land einreisen, das nicht im Schengen-Raum ist. Die Politiker hoffen, dass so Extremisten und Kämpfer aus Syrien und dem Irak abgefangen werden können. Noch einmal betont haben die EU-Minister, dass es notwendig ist, die Daten von Fluggästen zu speichern. Anders als bisher geplant sollen aber nicht nur Daten von Reisenden in die EU und aus der EU gespeichert werden, betont der französische Innenminister.
Auch innereuropäische Flüge müssen in die Fluggastdatenspeicherung einbezogen werden. Und die Daten müssen angemessen lang gespeichert werden. Also nicht einen Monat, sondern ein Jahr.
Wichtig ist nach Meinung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière aber auch, dass die europäischen Länder ihre Ermittlungsergebnisse austauschen, zum Beispiel über die Datenbank der europäischen Polizeibehörde Europol.
Wenn nur 5 Staaten Informationen an Europol melden und alle anderen nicht, dann darf man sich nicht wundern, dass der Informationsaustausch nicht richtig funktioniert.
Frankreich hat dem UNO-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vorgelegt, in dem es um die bessere Zusammenarbeit im Kampf gegen die IS-Terrormiliz geht. Das Land fordert, dass die UNO-Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen gegen den Terror des IS verstärken und miteinander koordinieren. In Paris gehen die Ermittlungen zu den Terroranschlägen von letzter Woche weiter. Heute wurde eine 3. Leiche in der Terroristenwohnung im Pariser Vorort Saint-Denis gefunden. Die Tote war nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine weitere Cousine des mutmaßlichen Drahtziehers der Pariser Attentate, Abdelhamid Abaoud. Er und eine weitere Frau, vermutlich ebenfalls seine Cousine, sind bei dem Antiterroreinsatz vom Dienstag getötet worden. Gleichzeitig haben Videoaufnahmen vom vergangenen Freitag aus einer Metrostation in der Pariser Innenstadt gezeigt, dass Abaoud nicht nur der Drahtzieher war, sondern sich auch selbst an den Anschlägen beteiligt hat. Das ist heute die Eilmeldung in allen französischen Medien.
Videokameras an der U-Bahn-Station Croix de Chavou haben sein Gesicht aufgezeichnet, nur eine halbe Stunde nach den Bombenexplosionen an der Fußballarena Stade de France und den Amokläufen am Boulevard Voltaire.
Die Ermittler gehen davon aus, dass er mit 2 anderen Verdächtigen, den beiden Abdeslam-Brüdern, zusammengearbeitet hat. Nach einem der beiden, dem Franzosen Salah Abdeslam, wird noch gefahndet. Er soll eines der Fluchtautos der Täter gefahren haben. Der andere, Brahim, starb vor Ort. Was das bedeutet, ob Abaoud zum Beispiel doch nicht der Hintermann war, sondern jemand anderes, das wollen die Ermittler jetzt herausfinden. Dazu werten sie jetzt unter anderem alle Überwachungskameras aus den französischen Metro aus, um die Wege der Terroristen nachvollziehen zu können. In einer Woche soll es in Paris eine Gedenkfeier für die Opfer der Anschläge geben. Die Feier soll nach Angaben des Élysée-Palastes auf dem Gelände des historischen Hôtel des Invalides in Paris stattfinden. Dieser Ort gilt als Symbol des französischen Militärs und der Stärke des Landes. Präsident François Hollande soll die Zeremonie persönlich leiten. Für heute Abend, 21.20 Uhr, also den Zeitpunkt der Anschläge vor einer Woche, haben französische Künstler dazu aufgerufen, laut Musik zu hören und Kerzen anzuzünden. Sie wollen mit Licht und Lärm zeigen, dass Kultur und Freiheit die Menschen verbindet.
Was sonst noch wichtig war?
Bei der Geiselnahme in der malischen Hauptstadt Bamako sind offenbar mindestens 18 Menschen getötet worden. Das berichten verschiedene Nachrichtenagenturen. Demnach wurden bisher 18 Leichen aus dem Luxushotel Radisson Blu herausgebracht. Andere Meldungen sprechen von wesentlich mehr Toten. Die Regierung in Mali hat mitgeteilt, dass sich keine Geiseln mehr in der Gewalt der Terroristen befinden. Heute Morgen hatten bewaffnete Dschihadisten das Hotel gestürmt und 170 Menschen als Geiseln genommen. Darunter waren Hotelgäste aus mehreren Ländern, zum Beispiel aus Frankreich, den USA und der Türkei. Auch zwei Deutsche waren unter den Geiseln, sie wurden befreit. Frankreich hat zur Unterstützung der Rettungsaktion eigene Polizeikräfte nach Bamako geschickt. Auch die US-amerikanische Armee hat bei dem Einsatz im Radisson geholfen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch das Netz diskutiert über die Geiselnahme in Mali. Auf der Facebook-Seite von ZDF heute schreibt Nutzer Manfred Bales: und wieder grauenvoll. Auch User Hafenstraße 1982 findet auf tagesschau.de: grauenvoll. Egal wo man ist, man muss immer damit rechnen, dass es einen erwischt. Viele vermuten, dass die Terrormiliz IS hinter der Geiselnahme steckt. Alexander Ogilvie meint auf der ZDF-Facebook-Seite: für den IS scheint ja alles super zu laufen. Die westliche Welt versinkt in Angst und Wut auf Moslems. Die Flüchtlinge werden zum Sündenbock. Auf Welt.de schreibt Gütiger Kostas: vermutlich steckt der IS dahinter und der beschränkt seine Aktionen eben nicht auf Syrien oder Mali. Ob Bamako oder Paris, wo ist der Unterschied? Terror geht uns immer etwas an.
Inzwischen haben sich zwei Gruppen zu der Geiselnahme bekannt, die mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida in Verbindung stehen. Bisher konnten diese Meldungen aber nicht offiziell bestätigt werden. Nachdem am Dienstag das Freundschaftsspiel zwischen den Fußballnationalmannschaften von Deutschland und den Niederlanden nach einer Terrorwarnung abgesagt wurde, sollen die Bundesligaspiele am Wochenende ganz normal stattfinden. Jetzt hat die Polizei die Fans aufgefordert, keine Pyrotechnik vor oder im Stadion anzuzünden. Dadurch könne leicht eine Massenpanik ausgelöst werden, warnt der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei in der Rheinischen Post. Die Menschen seien nach den Terroranschlägen von Paris einfach angespannt. Er appelliert deshalb an die Vernunft der Fußballfans. In Wolfsburg hat die VW-Konzernspitze heute über die Folgen des Abgasskandals gesprochen. Ergebnisse sind aber noch nicht bekannt. Auf Volkswagen kommen wahrscheinlich Milliardenkosten zu. Zum einen wegen Nachrüstungen bei den betroffenen Autos, zum anderen wegen wahrscheinlicher Strafzahlungen. Das Handelsblatt berichtet außerdem, dass VW in den USA möglicherweise ältere Dieselgenerationen zurückkaufen muss, weil diese nicht so leicht umzurüsten sind. Vor diesem Hintergrund will der Vorstand alle Investitionen auf den Prüfstand stellen. Das hatte VW-Chef Matthias Müller schon vorher angekündigt. In den USA läuft heute für VW auch eine Frist aus. Der Konzern muss erklären, wie er den Rückruf von 500.000 Dieselfahrzeugen managen will.
Was noch wichtig wird:
am Sonntag feiert Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr 10-jähriges. Sie ist dann auf den Tag genau 10 Jahre Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Am Montag findet in Hamburg der Staatsakt für Altbundeskanzler Helmut Schmidt statt. Er war am 10. November im Alter von 96 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben. Der Staatsakt ist die protokollarisch höchste Würdigung in Deutschland. Schmidt hatte sich die Feier im Hamburger Wahrzeichen St. Michaelis, kurz Michel genannt, extra gewünscht. Hier hatte vor 5 Jahren auch die Trauerfeier für seine Frau Loki stattgefunden.
Und sonst in der Welt?
Eigentlich wollte die EU etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun und gegen Müll im Meer. Die britische Zeitung Guardian berichtet jetzt, dass die EU die Regeln extrem aufgeweicht hat. Im ersten Text dazu stand, dass die EU-Staaten bis 2025 Lebensmittelverschwendung um 30% reduzieren müssen. Außerdem gab es konkrete Zahlen für Recycling von Plastik und Papier. Müll, der im Meer landet, sollte auch um 30% reduziert werden. Der Guardian schreibt jetzt, dass der Text überarbeitet wurde und dass jetzt von den strengen Auflagen keine Rede mehr ist. Darin stehe nur, dass die Mitgliedsländer Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung und Müll ergreifen sollen, ohne konkrete Zahlen oder Vorschriften. Laut Guardian hatten Unternehmen zu viel Druck gemacht. Wer in die USA einwandern will, muss sich schon jetzt einer sehr strengen Überprüfung unterziehen. Für Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak sollen die Kontrollen jetzt noch schärfer werden. 6 Tage nach den Terroranschlägen von Paris hat das Abgeordnetenhaus einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Es hat so viele Befürworter, dass US-Präsident Barack Obama mit seinem angedrohten Veto nicht durchkommen könnte. Der Senat muss dem Vorhaben aber noch zustimmen. Obama will innerhalb des nächsten Jahres rund 10.000 syrische Flüchtlinge ins Land lassen. Wenn das Gesetz kommt, müssen FBI, Heimatschutzministerium und der Geheimdienstdirektor aber erst ihr Okay geben, dass die Flüchtlinge die Sicherheit nicht gefährden. Der neuseeländische Premierminister findet die Flagge seines Landes zu altmodisch. Darauf ist in einer Ecke der Union Jack des britischen Königreichs zu sehen und auf blauem Grund ein paar verteilte rote Sterne. Für Premier John Key repräsentiert das aber nicht mehr das moderne Neuseeland. Die Bürger sind deshalb aufgefordert, das Design einer neuen Flagge auszusuchen. 5 Vorschläge stehen knapp einen Monat lang zur Auswahl. 3 bilden einen Silberfarn ab, Neuseelands Nationalpflanze. Ein weiterer zeigt ein Schneckensymbol der Maori, Neuseelands Ureinwohner. Nächstes Jahr dürfen die Neuseeländer dann darüber abstimmen, ob sie die alte Flagge wirklich durch eine neue ersetzen wollen.
Wissensnachrichten.
Die Gentechnik ist weiter auf dem Vormarsch. In den USA ist zum ersten Mal ein gentechnisch verändertes Tier zum Verkauf zugelassen worden. Ein sogenannter Turbolachs, der fast doppelt so schnell wächst wie normal. Matthias Wurms aus den Wissensnachrichten. Was ist denn das für ein Fisch?
Also Kritiker nennen ihn den Frankenfisch nach Frankenstein, klar. Es ist eigentlich ein atlantischer Lachs, der aber zusätzlich die Gene des pazifischen Chinook-Lachses und des Meeresdickkopf übertragen bekommen hat. Das hat für die Züchter 2 Vorteile. Zum einen schüttet der Lachs das ganze Jahr über Wachstumshormone aus und ist dadurch schon nach 16 bis 18 Monaten ausgewachsen, statt nach etwa 30. Und zum anderen überlebt er auch in sehr kalten Gewässern. Das heißt, dass er das ganze Jahr über gezüchtet werden kann. Für die Betreiber von Aquakulturen perfekt.
Ja, und für die, die ihn essen wollen?
Naja, die Lebensmittelaufsicht in den USA sagt, kein Problem. Sie hat den Genlachs 5 Jahre lang überprüft und jetzt die Zulassung erteilt. Das Problem ist, wer ihn trotzdem nicht essen will, muss eigentlich ganz auf Lachs verzichten, denn es gibt in den USA keine Kennzeichnungspflicht. Von außen sieht der Frankenfisch also wie ein normaler Lachs aus. Einige Supermarktketten in den USA haben auch schon gesagt, dass sie ihn nicht verkaufen wollen, vielleicht weil sie Angst haben, dass Lachs dann gar nicht mehr geht.
Kommt denn der Genlachs auch zu uns?
Das hängt wohl davon ab, was aus TTIP wird, also aus dem Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU. Da gibt es die Sorge, dass mehr gentechnisch veränderte Lebensmittel nach Europa kommen könnten und vor allem, dass sie auch bei uns nicht gekennzeichnet werden müssen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, der hat schon erklärt, dass er Klagen der USA befürchtet, wenn die EU eine Kennzeichnungspflicht einführt.
Bisher hatten wir nur Genpflanzen im Laden. In den USA ist jetzt zum ersten Mal gentechnisch veränderter Lachs zugelassen worden. Noch ganz ursprünglich, aber trotzdem völlig anders, waren die ersten Wälder auf unserer Erde. Auf der norwegischen Insel Spitzbergen im Arktischen Ozean haben Forscher Überreste von Baumstümpfen entdeckt, die knapp 400 Millionen Jahre alt sind.
Ja, das könnte tatsächlich der erste Wald der Welt gewesen sein, also gewissermaßen der Urwald. Jedenfalls gab es noch keinen älteren Fund, nur einen ähnlich alten in den heutigen USA.
Und wie sah der Wald auf Spitzbergen aus?
Der hat wohl einem tropischen Regenwald geähnelt, auch wenn die Bäume nur etwa 4 Meter hoch waren. Das liegt daran, dass Spitzbergen damals am Äquator lag, wie fast die ganze Landmasse. Die Kontinente sind ja erst viel, viel später, in den Millionen Jahren danach, auseinandergedriftet. Es sind da sehr viele Baumstümpfe als Fossilien erhalten auf Spitzbergen. Und was spannend ist, sie stehen extrem eng beieinander, so im Abstand von 20 Zentimetern. Der Wald war also viel dichter als unsere Wälder heute.
Sahen denn die Bäume schon so aus wie die, die wir jetzt heute kennen?
Na, sagen wir mal so ähnlich. Sie hatten einen Stamm, sie hatten Äste, auch schon eine Art Blätter. Aber in der ganzen Art sahen sie doch eher so aus wie die Riesenfahne, die es damals gab. Und die Bäume haben auch nicht nur die Blätter abgeworfen, sondern ganze Äste. Die Stämme waren nicht so stabil. Sie haben auch noch mithilfe sich von Sporen fortgepflanzt, nicht mit Samen. Das alles kam dann erst später.
Und was hat das für die Erde bedeutet, dass sich nun Bäume und Wälder entwickelt haben?
Das war eine Riesenumwälzung. Also man weiß schon länger, dass sich gegen Ende des Devon, also eben vor rund 400 bis 350 Millionen Jahren, das Klima drastisch verändert hat. Und die Forscher gehen davon aus, dass die Bäume dafür verantwortlich waren, weil sie durch die Photosynthese viel CO2 aus der Atmosphäre genommen haben. Man vermutet, dass der Anteil vorher rund 15 Mal so hoch war wie jetzt und erst durch die vielen Wälder, die entstanden sind, auf das Level gesunken ist, das wir heute haben. Das heißt, es wurde kühler und das wiederum hat der Flora offenbar auch ganz gut getan, denn in den Millionen Jahren danach, im Karbon, sind ja all die riesigen Wälder entstanden, aus denen später Kohle wurde.
So, zurück in die Gegenwart oder sogar in die Zukunft. Am 1. Dezember ist wieder Welt-AIDS-Tag und der Kondomhersteller Durex hat deshalb ein Kondom-Emoji gefordert.
Ja, super Werbegag. Das brauchen wir natürlich dringend. Ein Chatbildchen, das sagt, ich will safer Sex. Geht ja sonst auch schwer über die Lippen. Andererseits gibt es ja für alle Arten von Sex schon irgendwelche Emojis. Warum nicht auch dafür? Und wir chatten ja auch, weil wir nicht mehr reden wollen. Also nur logisch. Wir schaffen die Wörter ab, kommunizieren nur noch in Bildchen. Also, wer ein Kondom-Emoji will, der soll möglichst viele Tweets und Postings mit dem Hashtag Kondom-Emoji versehen. Dann wird das schon.
Ist tatsächlich wichtig. Und benutzen darf man natürlich dann auch jedes beliebige Kondom. Infos waren das von Matthias Wurms aus unseren Wissensnachrichten. Und Sex ist auf jeden Fall eine gute Idee bei dem
Wetter.
Am Wochenende ist auf jeden Fall Kuscheln angesagt. Es wird nämlich kälter. Heute gab es noch 17 Grad im Süden. Damit ist jetzt aber erstmal Schluss. Am Wochenende steigen die Temperaturen nur noch auf 5 bis 6 Grad. Es kann auch Frost geben. Und es bleibt erstmal regnerisch.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.